Pat, du hast ja um Vergebung gebeten für deine Generation. Ich würde gern darauf reagieren, weil ich glaube, dass das etwas ist, dass das einer der Punkte ist, warum wir hier zusammen sind. You hear the translation now? Okay. But it's working? Okay. Wir haben im Januar eine Gebetszeit gehabt mit ein paar Freunden in der Schweiz und wir haben Gott gefragt, was ihm wichtig ist in dieser Zeit und in Bezug auf einige spezielle Entwicklungen, die es gerade gibt. Und Gott hat geantwortet und hat die ganze Geschichte mit Jehu ans Licht gebracht. Und wir haben angefangen zu verstehen, dass Gott eine völlig andere, dass Gott einen völligen Change braucht und dass es diese Jehu-Geschichte endlich braucht im Land. Und mir ist es schon vor einigen Jahren aufgefallen, dass der Elia es nicht gemacht hat, was Gott ihm gesagt hat, und er hat den Hazael und den Jehu schlicht vergessen oder ignoriert, nur keinen Bock drauf gehabt. Ich glaube, es könnte auch eine Mischung sein. Ich glaube, dass es einen Übergang gibt von Elia auf Elisa. Und diese Generationswechsel, wie Pat jetzt schon einiges davon gesagt hat, eines der wichtigsten Zeichen ist, dass sie getrennt werden durch den Wagen. Und dass diese feurigen Wagen, diese zwei Generationen, während sie noch nebeneinander herlaufen, die laufen eine Zeit lang nebeneinander her, das alte prophetische und das neue prophetische, und dann kommt der Wagen und trennt sie. Okay? Nicht der Elia ist hochgesegelt, sondern der Wagen kommt zwischen sie und trennt sie. Und dann wird Elia, wie es Pat gerade gesagt hat, ja im Sturmwind aufgenommen. Also es gibt genau das, was nachher die Ausrüstung und das Merkmal ist von Jehu, nämlich der Wagen, mit dem dieser rasen kann. Der ist auch das, was die alte und die neue Generation voneinander trennt. Und ich glaube, dass wir sagen können, dass der Hazael und der Jehu eher apostolische Figuren sind. Sie sollten Ordnungen niederstürzen und sie sollten Ordnungen aufrichten. Und sie sollten als Könige wirksame politische Ordnungen aufrichten, okay? Und ich glaube, dass die Propheten sehr oft in der letzten Generation hinter diesem Mantel her waren. Und auch diese doppelte Salbung und diese Dinge, die hat man immer gehört, da ist viel drüber gepredigt worden. Aber sie haben schlicht vergessen oder es ignoriert, Pat hat es jetzt relativ böse gesagt heute, sie haben auf jeden Fall es nicht gemacht, Jehu zu salben und Hazael zu salben. Der Hazael ist dann schon so aus dem Ruder gelaufen, dass der nur noch böse war. Es ist sehr schwer, da wollen wir mal noch nicht drauf eingehen, aber Jehu ist eine sehr, sehr wichtige Gestalt. Und zwar deshalb, weil er auf diesem Wagen und noch mit einem Merkmal, wo wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, konnte er die Ordnungen, die aufgerichteten politischen, geistlichen Götzendienstordnungen und eine ganze Generation, wir reden ja da immer vom Volk Gottes, ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwo unter den Babyloniern gewesen, sondern das passt zu uns sehr gut als Christen heute. Es geht hier ums Volk Gottes. Innerhalb des Volkes Gottes war Götzendienst. Innerhalb des Volkes Gottes war Isebel. Innerhalb des Volkes Gottes war dieser Baalskult. Innerhalb des Volkes Gottes waren diese ganzen Sachen schräg gelaufen. Okay? Und wenn es damals möglich war, ist es auch heute noch möglich. Und ich glaube, das ist eigentlich genau das. Wir haben mitten unter uns in dieser christlichen Welt, in der wir unterwegs sind, haben wir ungeheuer viel schräge Sachen am Start. Und die müssen wir überhaupt erst wieder erkennen. Wir müssen auch überhaupt erst wieder erkennen, dass vieles Götzendienst ist. Zum Beispiel die Verehrung von Menschen, hierarchische Ordnungen, Vergötterung von Pastoren oder Propheten oder irgendetwas. Bis hin zu richtigem Götzendienst. Also ich habe schon Sachen erlebt, also wenn man mal ein bisschen länger als 5 Jahre Christ ist, dann hat man Sachen gesehen, da denkt man, das kann eigentlich nicht sein, dass das unter uns vorkommt. Und ich glaube, dass dieser Shift wie du es erzählt hast, Pat, und das bin ich dir total dankbar, dass du das so sehen kannst, weil aus meiner Generation, wir lieben euch ja. Und wir sind froh, dass ihr uns vorangegangen seid. Und wir sind froh, dass ihr in Dinge reingegangen seid und diese Elia-Geschichte angegangen seid. Und dass dadurch überhaupt eine prophetische Generation aufgestanden ist, weil davor war nichts mit prophetischer Generation im Christentum. Und wir wissen auch und haben das ja auch damals mitgekriegt, wie diese ganzen Geschichten angelaufen sind. Und da war natürlich immer Elia irgendwie die treibende Kraft, die Dimension. Und deswegen sind dann auch viele Bücher entstanden und ganze Gruppen haben sich danach benannt, nach Elia, weil man dieses hatte. Elia und die Nation, irgendwie das war sichtbar. Elijah List und alles, was es da gab. Also da merkt man diese Elia-Dimension, die war ganz arg wichtig, um das Prophetische zurückzubringen. Und jetzt ist dieses Prophetische auch stark geworden und hat Leute wie euch hervorgebracht, ja, die wir total respektieren, total dankbar sind auch, dass ihr in diese ganzen Sachen hineingegangen seid. Das muss man ja erstmal sagen, ja. Und gleichzeitig merken wir aber auch jetzt wieder, dass diese prophetische Generation, die letzten paar Jahrzehnte groß geworden ist, ein Problem hat, die nächste Generation freizusetzen und tatsächlich zu erleben, dass das, wozu sie nicht fähig waren, in Übergabe an die nächste Generation freigesetzt werden kann. Und dass sie es noch erleben würden, dass Isabel gekillt wird. Das liebe ich ganz arg, was du da gesagt hast. Okay, dass es Gottes Plan war, dass es Elia noch gesehen hätte. Ist das nicht krass? Aber er hat es nicht mehr gesehen. Und Gott hat irgendwie da ihm noch einen guten Abgang beschert, ja. Der war natürlich schon auch wieder ganz vorne, ja. Aber das ist auch das, was wir vom Prophetischen kennen. Ist eine gute Show, ist sehr beeindruckend. Ich meine, die Karmelnummer, Respekt, ne? Das ist schon richtig gut, ja. Wenn wir Feuer vom Himmel fallen lassen, mal wieder zeigen, wo der Hammer hängt. Das ist schon alles ziemlich weit vorne, ja. Und ich glaube, viele von uns würden gern mal so abgehen, ja. Und die Jünger wollten auch schon so abgehen. Kennt ihr die Donnersöhne, die kamen auch, soll mal Feuer vom Himmel fallen lassen. Nur Jesus hat jetzt nicht gesagt, ey, ihr habt's voll drauf, sondern Jesus sagt, wie lange soll ich euch noch ertragen? Ey, ihr blickt's immer noch nicht, ja. Und ich glaube, das, was Elia da gemacht hat, wenn ich immer noch, müsste man die Stellen lesen, ich meine, die sind völlig heftig, ja. Das steht in der Bibel drin und er lässt einfach hier Feuer fallen und hätte eine nicht um Gnade gefleht, wäre auch gerade noch mal durchgegangen, ja. Und ich glaube, da ist wirklich etwas, wo Gott eine Generation aufgerichtet hat, die weltweit eine totale Veränderung gebracht hat. Wenn wir allein Warfare anschauen, ja, dass wieder geistliche Waffen entdeckt wurden und dass wir Territorium auch zurücknehmen gelernt haben durch diese Generation, die ihr hier auch vertretet und mit dabei war. Und wir haben so unglaublich viel gelernt. Und dafür bin ich extrem dankbar und ich würde sagen, wir können das hier von Konstanz aus sagen, wir sind alle zusammen extrem dankbar für euch und für eure Generation und natürlich ganz speziell für euch persönlich, weil von euch haben wir noch persönlich mit profitiert, ja, und da sind wir wirklich dankbar. Und jetzt merken wir aber gleichzeitig, und das war natürlich auch ein bisschen tricky, weil wir mussten ja auch mal dann irgendwann, als wir das so empfangen haben, mit euch drüber reden und haben dann gesagt, wir spüren einfach, es braucht jetzt einen Übergang von einer Elia-Generation in diese Elisa-Jehu-Hasael-Generation. Und das ist für viele prophetische Leute immer noch schwer, weil das Prophetische hat natürlich auch ganz, ganz viele Leute finanziell ernährt, weil da kann man ein Ministry draus machen. Ich meine, Prophet, gerade wenn man so Sachen drauf hat wie er, ja, dass man die Engel und alles hier mit offenen Augen sieht, das ist nicht schlecht, ja. Da stehen die meisten mit offenem Mund da und sagen, ey, Pat, super, ja. Dann zeig mir mal, wo soll ich meine Eisdiele gründen, wo ist er hier, wo ist hier wirklich, wo soll ich nach Öl bohren und alles, ja. Und dann saugen wir sie aus und dann ist er der Hofnarr der Gemeinde sozusagen. Und ich glaube, das ist unsere Verantwortung, was wir als erstes sagen müssen. Da müssen wir auch als Gemeinde bei euch um Vergebung bitten, weil wir natürlich als die Gemeinden die prophetische Generation einfach schlicht ausgenutzt haben. Nämlich dafür, wofür sie gut waren, dafür waren sie halt gut. Aber in den Gemeinden selbst hat man ja das Prophetische immer versucht zu kontrollieren. Ist klar, ne? Weil das könnte ja aus dem Ruder laufen. Ja. Und jetzt ist was Interessantes passiert, was irgendwie mit dem Feuerwagen auch noch zu tun hat. Ich will da kurz eine Einschätzung von uns geben. Die müsst ihr jetzt nicht, das ist jetzt nicht das Wort des Herrn, aber ich glaube, da ist echt was dran. In den letzten Jahrzehnten ist noch ein anderes Thema groß geworden und das war das Thema des Königreiches. Haben die meisten, hoffe ich, mitgekriegt, ne? Dass wir gemerkt haben, irgendwie zurück irgendwie zu der Nummer des Königreiches. Wir müssen wieder verstehen, was ist das Königreich und nicht so in unseren Ministries und in unseren Gemeinden und in unseren Werken denken. So, und da gab es einen Vorreiter davon, der da ganz, ganz viel dran gearbeitet hat und dieser Mann ist hat einen sehr weltbekannten Dienst bekommen. Sein Name ist Miles Monroe. Und Miles Monroe hat letzten Juli eine Botschaft losgelassen. Da war in so einer Veranstaltung und plötzlich fängt er an, I'm speaking prophetically now. Ja, kam von Bahamas, hat dieses coole Bahama-Englisch drauf. Ja, kann ich nicht nachmachen. Und dann sagt er, Leute, ich spreche jetzt mal prophetisch zu euch. Ja, und zwar wird eins passieren, es war gerade Juli, 10. Juli. Von diesem 10. Juli an, erinnert euch an meine Worte, legt da extra noch Wert, ein Jahr lang wird sich ein Zeitfenster öffnen und das nenne ich den letzten Moment. The last moment. Das war nicht endzeitlich gemeint, sondern er hat es so gemeint, dass ein Übergang stattfinden muss von einer Leitergeneration in eine nächste Leitergeneration. Und da hat er gesagt, werdet ihr sehen, dass ganz viele Leute, die nicht bereit sind dafür, oder nee, so hat es nicht gesagt, dass ganz viele von der alten Leitergeneration abtreten werden und wir werden davon hören, dass Menschen einfach sterben werden und weggenommen werden vom Herrn. Und er hat sich, wenn du das anhörst im Internet, gibt es das auch als Video, wenn du das anhörst, dann merkst du, der hat sich so krass damit verbunden und er hat es an dem Bild von Mose und Josua festgemacht. Und er hat gesagt, Leute, die Josua-Generation ist schon da und diese nächste Generation, die wird Dinge tun, da haut's uns das Hirn raus, ja, das wird uns wegblasen, weil die werden in Dinge reingehen, die werden so abartig für uns sein, dass wir damit nichts anfangen können. Und der Herr sagt, der Mose muss weg, weil wenn der Mose noch da ist, werden ganz viele sich dauernd am Mose orientieren, weil der so mächtig ist, weil der so powerful ist, weil der so unglaublich heftig drauf ist. Und dann werden sie dauernd nicht fähig sein, zu sagen, soll ich jetzt mit dem Neuen gehen oder soll ich beim Alten bleiben? Aber das Alte war ja gut. Und deswegen würde der Herr sagen, alles klar, ich nehme den Mose weg, damit sie endlich ins verheißene Land kommen. Und er sagt, wir sind nicht mehr am Schilfmeer, sondern wir sind am Jordan. Und das ist etwas, was wir hier prophetisch die ganze Zeit hatten, dass der Rhein ein Jordan ist. Und es gibt diesseits und jenseits des Jordan und wir helfen uns gegenseitig diesseits und jenseits des Jordan. Es gibt hier Bauern in der Schweiz, die Land auf deutscher Seite haben, die sprechen von über dem Jordan drüben. Ja, das ist tatsächlich so. Das war immer eine prophetische Sicht, die wir hatten, dass der Rhein eine Funktion hat wie den Jordan und dass eben zum Teil Dinge erst in der Schweiz klar gemacht werden, damit wir den Durchbruch danach in Deutschland haben können. Okay, das heißt, wir stehen am Jordan, sagt er. Und er sagt, das wird sein bis Juli 2015. Im November ist Miles Monroe mit seiner Frau und einigen Mitarbeitern im Flugzeug unterwegs zu den Bahamas. Einige haben es vielleicht mitgekriegt. Und dieser Prediger des Königreiches, also der viel diese Botschaft betrieben hat und so weiter, die sind dann in einen Kran reingeflogen, das Flugzeug ist explodiert, die waren auf der Stelle tot. Und er war eigentlich einer der Ersten, der abgetreten ist, wie er selbst prophezeit hatte. Und ich glaube, das ist meine Interpretation, okay? Ich glaube, dass er selbst sich so sehr damit verbunden hatte, dass diese neue Generation kommen muss, dass er innerlich bereit war, abzutreten. Und er ist ein Stück weit fast wie im Feuerwagen abgetreten. Ja, das Interessante ist, dass sein Flugzeug, das Vehikel, ist auf dem Müllplatz gelandet. Und irgendwie ist er auch prophetisch, dass dieses nicht länger das Vehikel ist, dass man das entsorgen muss. Und ich glaube, dass wir wirklich, ich habe das vielfach angeschaut, dieses Video, und ich spüre etwas von Gott drauf, wenn ich's anhöre, weil ich merke, da ist etwas und ein paar Leute in der aufgerichteten Generation hören diese Botschaft und sie wollen dienlich sein, damit das, was Gott jetzt tun will, freigesetzt wird. Und das heißt nicht, dass die jetzt alle sterben müssen, okay? Und dass die jetzt alle abtreten. Wir haben jetzt hier keinen Abgesang auf euch, ja? Also, wisst ihr, was wir eigentlich vorhaben, ist, der wird jetzt gleich entrückt. Wir arbeiten jetzt nur noch so drauf hin, ja? Okay. Nein, das ist nicht der Fall. Sondern ich glaube, das Tolle ist, was wir jetzt erleben können zusammen, ist eigentlich, dass eine Vorreiter- und auch Vorgängergeneration, jetzt zum Beispiel für meine Generation, dass sie sagt, wir haben dem gedient in dem Maße, wie wir konnten, aber wir merken, dass es so nicht weitergehen kann. Der Herr sagt auch zu uns, ihr müsst cutting edge sein, ihr müsst an der Front bleiben, um die es geht, und wir helfen, damit die Elisa, Jehu, Hazael Nummer jetzt in Fahrt kommt. Und dadurch werden sie selbst Teil dieser neuen Generation und sind dann Teil der Young Lions. Und wir behalten euch, Halleluja. Okay. Hurra. Ja. Wir werden morgen noch einen Freund von uns hier dazu bekommen, Michael Schiffmann. Ich muss das deswegen jetzt sagen, ohne dass er anwesend ist, weil er gehört zu dieser Generation, ganz besonders hier in Deutschland. Und er war einer derer, die geholfen haben, dass im Fürbittebereich zuerst und dann aber auch die prophetische Bewegung hier in Deutschland Fuß gefasst hat, überhaupt im deutschsprachigen Raum. Und war sicher einer der markantesten, wenn ich zumindest zu den markantesten Figuren dazu zählend im Land. Und er hat ebenfalls die Fahne lange hochgehalten, hat viel ausgehalten, viel erlitten, was diese Generation auch erleiden musste, weil diese prophetische Generation, diese Elia-Generation, die musste extrem viel erleiden. Ja, Teile nur davon habe ich mitgekriegt, ja. Aber das, was man hört und auch sonst mitbekommen hat, das ist wirklich krass, was diese Generation erleiden musste. Und Elia musste viel erleiden, aber kein Grund zum Selbstmitleid. An dem Maßstab werden wir übrigens dann auch gemessen, gell? Okay? Das ist ja nicht so, dass irgendwie, das ist ja immer das Gleiche, ja? Wenn Gott so über Generationen redet, dann ist man ja natürlich immer froh, wenn man gerade zur jungen Generation gehört. Ja, Halleluja, jetzt legen wir mal los, ja? Und das ist aber nicht der Punkt. Der Herr hat einen Plan über Generationen und Generationen und Generationen und Generationen. Und darin ist ein Riesensegen, wenn diese Generationen sich den Segen gegenseitig zuschieben, so wie du es machst. Und sagst, dann sollt ihr größer sein und 10-mal so viel und so weiter. Und wenn dieses Herz da ist und wenn das weitergeht. Und das sollten wir lernen zu tun, weil gerade in Deutschland ist es ja genau immer andersrum gewesen. Nämlich, dass gerade die letzte Vorreitergeneration hat die nächste Vorreitergeneration schon wieder verfolgt. Und die Reformatoren waren schon wieder die Wiedertäufer erdrängt haben. Ja, also, und das Spiel muss aufhören. Das kann nicht länger sein. Das kann nicht sein, dass wir hier jetzt 5 Jahre voll heiß drauf sind und die nächste, wenn dann der Herr was Neues tut, was gerade nicht unter uns noch irgendwie nachvollziehbar ist, dass wir die schon wieder verfolgen. Ja, vom Teufel her. Ja, das Ding muss aufhören. Und das ist gerade hier in Deutschland nun ganz besonders wichtig, weil wir mit der Berliner Erklärung hier schon mal sehr weit gegangen sind und das gesamte Land blockiert haben. Das hat nun, glaube ich, wirklich keine andere Nation gemacht, dass man eine Bewegung vom Heiligen Geist per schriftlicher Deklaration versucht hat, im Land zu beenden und gesagt hat, das ist vom Teufel. Okay. Und insofern, ich glaube, dass wir wirklich in einem Zeitfenster sind. Ich nehme dieses Wort ernst. Ich für mich glaube das. Wir haben das hier bei uns auch einiges bewegt. Und ich glaube, dass dieses Zeitfenster bis zum 10. Juli, für uns ist das besonders spannend hier in Konstanz, weil am 6. Juli ist der 600. Todestag von Jan Hus, der hier auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden ist, weil er für etwas stand, was damals die Kirche nicht haben wollte. Wo die Kirche gesagt hat, das darf nicht sein. Und dann wird am 10. Juli tatsächlich in Nürnberg die Veranstaltung stattfinden, die Pat beschrieben hat. Und ich glaube, bis dahin muss etwas in unserem Land passieren, dass tatsächlich etwas Wahres im Land aufgerichtet ist, was im Land Substanz hat. Weshalb ich glaube, dass auch dieses Zusammensein hier nicht nur ist, dass wir einige Lehrthemen, einige prophetische Richtungen hören, sondern dass auch etwas tatsächlich passiert. Und ich glaube wirklich, dass es um einen Übergang geht. Und insofern will ich als allererstes noch sagen, Pat, ich weiß nicht, wie wir das jetzt richtig machen sollen. Ich fühle mich da sehr komisch. Aber wenn du hier aus deiner Generation kommend um Vergebung bittest für das, wie du es hier gemacht hast, von der alten Generation auf uns jetzt sozusagen, dann muss ich sagen, dann müssen wir auf jeden Fall jetzt hier mal noch Vergebung aussprechen. Ja, und wir vergeben und wir lassen frei. Und wir wünschen uns, dass viele in der Art, wie du es gerade tust, und mit diesem Herz, dass viele dazugehören werden als junge Löwen, zu dem grauhaarige junge Löwen, zu dem, was Gott jetzt tun will. Amen. Yes. Und seid frei, alle ihr, die ihr dieses Herz habt, seid frei. Und seid frei gesprochen. Und möge, jetzt müssen wir zu solchen christlichen Formulierungen greifen, und möge euer zweiter Anteil so viel stärker sein als dieser erste Anteil. Amen. Yes. Wir nehmen dankbar im Empfang, was von euch kommt. Und wir freuen uns darauf, dass tatsächlich etwas passieren wird. Ich glaube, dass wenn dieser Übergang passiert, dann passiert etwas, vor was im Moment viele Propheten Angst haben. Nämlich es wird etwas passieren, neben dem einen Drittel Propheten werden plötzlich zwei Drittel apostolische Figuren unterwegs sein. Okay? Doppelt so viele. Und die werden mit dem Wagen ausgerüstet. Und ich glaube, das Apostolische zieht nicht richtig und kommt nicht zu der Reife und zu der Kraft, wie Gott es gedacht hat, weil der Wagen nicht da ist. Weil dieser Wagen erscheint in dem Moment, wo Elia und Elisa getrennt werden. Und dieser Wagen ist nötig. Die Apostel müssen auf diesen Wagen stehen, weil dieser Wagen, der arbeitet mit den Sternen zusammen. Dieser Wagen arbeitet mit den Winden Gottes zusammen. Dieser Wagen hat eine Kraft, in Jezreel einzureiten und den Ruf erschallen zu lassen, den dieser Jehu hat. Wer ist mit mir? Und wenn das Jehu spricht, dann ist es deutlich stärker, als wenn das Elia sagt. Elia konnte nicht sagen, wer ist mit mir. Jehu kann sagen, wer ist mit mir? Er muss noch nicht mal selber die Knarre rausholen und die Isabel abknallen, ja, oder irgendwas, sondern die wird einfach von den Eunuchen aus dem Fenster geworfen. Leute, und da ist mir was aufgefallen. Es gibt eine gesamte Eunuchengeneration. Und die ist deshalb, weil eine Vatergeneration so sehr selbstverliebt Väter sein wollte, dass die, die unter ihnen gewachsen sind, keine eigene Kraft, kein eigenes Profil und keinen Freiraum bekommen haben, um zu brüllen wie die jungen Löwen. Und diese Sache muss beendet werden. Und es gibt einen Ruf und es ist der Schrei von Jehu. Wer ist mit mir? Und in diesem Moment, wenn dieser Schrei kommt, werden die Eunuchen aktiviert, die ihr ganzes Leben in den Dienst eines korrupten Königshauses, eines falschen Priestertums gegeben hatten. Und der Herr will diese Eunuchen aus dem falschen Priesterhaus herausrufen. Und er will ihnen ihre Berufung zurückgeben. Und er will, dass sie dabei sind. Und sie sind die ausgerechnet, mit denen hat niemand gerechnet. Der Teufel hat sie nicht auf der Rechnung, die Eunuchen. Und ich sage euch eins, das Allerschönste, was ich mir vorstellen kann, ist, apostolisch, Jehu-artig in Raserei in Jezreel einzureiten und die Eunuchen zu aktivieren. Mit denen hat keiner gerechnet, der Feind hat sie nicht auf der Rechnung. Die Strategie war klar, Isabel tritt ans Fenster, macht nochmal einen auf Prostituierte, irgendwie so muss man das wohl lesen, ja. Zumindest hat sie sich nochmal schick gemacht, ja. Die hat mit allem gerechnet, nur nicht mit den Eunuchen. Und Leute, ich will euch sagen, die ihr euch in den Dienst von irgendwelchen Priesterdiensten oder sonst irgendetwas versklavt hattet, in Loyalität nie euch gewagt hättet, irgendwie aus dem Fenster zu leben. Ja. Der Herr will euch eure Kraft zurückgeben, der Multiplikation. Ihr müsst nicht den Vätern dienen, sondern ihr sollt als Söhne selbst multiplikativ werden dürfen. Und da ist ein Ruf, der ausgeht. Und der Herr wird die kastrierten Söhne des Volkes Gottes zurückrufen in den Dienst. Amen. Und das wird eine Armee geben, die ungeheuerlich ist. Und sie werden sich einreihen zu den 7000. Und sie werden Isabel killen. Ausgerechnet sie. Mit denen hat niemand gerechnet. Weil die sind so loyal. Die haben noch nie aufgemuckt. Die finden alles Rebellion, was nur ein bisschen außerhalb der direkten Range ist von dem, was die Väter sehen. Und sie werden plötzlich die Augen geöffnet bekommen. Sie werden den Ruf Jehus hören und sie werden Isabel aus dem Fenster werfen. Amen. Leute, und der Herr setzt eine neue Generation frei. Und der Herr lässt nicht mehr zu, dass Menschen andere Menschen unten halten, weil sie in der Hierarchie weiter oben sind oder weil sie älter sind, weil sie scheinbar die Väter sind. Der Herr hat uns zu Söhnen gemacht. Jesus Christus ist gekommen als der Sohn des Menschen. Er ist gekommen als der Erstgeborene. Er ist unser großer Bruder. Er hat es vorgemacht. Jesus kannst du nicht missbrauchen als eine Vaterfigur. Jesus ist in allem, in seinem ganzen Wesen, in seinem ganzen Dienst, in seiner ganzen Art, wie er drauf ist, ist er der Sohn Gottes. Und die Söhne machen den Vater im Himmel bekannt. Die Söhne verehren nicht Menschen als Väter, sondern die Söhne verehren den Vater. Aber sie lieben die Vatergeneration. Und da ist die Söhne, die haben etwas in ihrem Herz, die wollen gar nichts dem Vater und den Vätern irgendwie am Karren flicken. Nee, wie sagt man, am Kittel flicken. Ja. Ein Karren fahren, was? Und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Die Freiheit kommt in der Sohnschaft. Die Freiheit des Sohnes Gottes kommt in der Sohnschaft und nicht im Verehren von menschlichen Vätern. Leute! Amen! Man muss lauter sein. Weil Jesus kam als Sohn. Der Vater hat deshalb, hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Leute, kein normaler Vater ist so drauf. Da drin ist die Liebe Gottes zu sehen. Das ist so normal, John 3,16. Ja, haben wir schon allen gepredigt, das kennt jeder. Also ich meine, gibt keine berühmtere Schriftstelle. Und gleichzeitig haben wir sie so gar nicht verstanden. Mir hat es die letzten Jahre angefangen zu dämmern, was da eigentlich steht. Weil Leute, stellt euch vor, wir kommen ja immer zu den Moslems und sagen, ey, wisst ihr was, Allah ist echt scheiße und so. Ja, da ist nämlich kein Vatertyp, das ist so ein fieser Brocken da im Himmel und so. Ja, aber wir Christen, wir haben einen echten Vater. Das ist der Unterschied. Kommt zu uns, bei uns ist Vaterschaft. Wenn ich Moslem wäre, ich würde zurückfragen und sagen, mal ganz ehrlich, wenn ihr meint, Vaterschaft zu kennen aus eurem Gott, dann erklär mir John 3,16. Warum kommt er nicht selber, sondern lässt seinen Sohn sterben? Weil jeder normale Vater kommt hier irgendein Terrorist rein, mit der Knarre hantiert hier rum, vorm Dario und sagt, hier deine vier Kinder, hier Dario, ich schieße jetzt einen von euch ab, deine Kinder oder dich. Und da brauchst du noch nicht mal Christ sein. Und du wirst als Vater sagen, knall mich ab und lass meine Kinder leben. Es ist so normal. Versteht ihr, wie groß muss die Liebe Gottes als Vater, wenn er der wahre Vater ist, zur Welt, zu uns gewesen sein, dass er seinen Sohn tatsächlich sandte. Er wäre selber gekommen. Aber die Erlösung der Menschheit ist im Sohn. Die Erlösung der Menschheit ist in Sohnschaft. Das Konzept Gottes, die Welt zu erlösen, ist, den Sohn zu senden. Und dass in dem einen Sohn als Vorbild er viele Brüder haben soll. Und dass diese vielen Brüder Söhne sind. Und so kommen wir in einer einzigen Generation, in dem der Geist der Sohnschaft ausgegossen wird, können wir den Fluch der Waisenschaft und den Fluch der Vaterlosigkeit zerstören, weil die wahre Vaterschaft kommt eh nur vom Himmel. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, nach dem jede Vaterschaft benannt ist, im Himmel und auf Erden. Und das ist der eine Vater, und das ist der Vater von unserem Herrn Jesus Christus, von unserem Bruder Jesus. Und vor ihm beugen wir unsere Knie und vor sonst keinem einzigen anderen Vater. Leute, das ist so wichtig. Wir werden unser Land niemals in einer Generation verändert sehen, wenn wir warten müssen, bis hier irgendwie 100.000 Väter aufstehen. Aber wenn der Vater im Himmel schon da ist, dann gibt's Hoffnung. Hoffnung für die Vaterlosen. Hey Leute, wo soll denn die Hoffnung herkommen, wenn wir überall Väter bräuchten? Wo soll die Hoffnung herkommen? Ich meine, wer hat überhaupt noch einen Vater? Wer hat überhaupt noch einen guten Vater? Wer ist nicht schon geschädigt vom Vaterhaus? Versteht ihr? Wo soll denn die Hoffnung herkommen? Die Hoffnung ist in einer einzigen Sache, im Geist der Sohnschaft. Wir empfangen wir die Sohnschaft zu sagen, aber lieber Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Amen. Leute, das ist das, was die Welt erlösen wird, was unsere Gesellschaft Hoffnung zurückgibt. Nicht, dass ich ein Vater vieler Waisen werde. Weil ich kann wie Jesus auch nicht unbegrenzt Menschen abdecken. Ich wäre die falsche Adresse. Wenn Jesus fulltime ohne Fehler nur 12 Jünger betreuen konnte, brauche ich nicht davon ausgehen, dass ich 1000 Menschen bejüngern kann. Hallo? Wie soll denn das gehen? Das geht gar nicht. Es sei denn, der Geist der Sohnschaft kommt. Und im Geist der Sohnschaft sagen wir, aber lieber Vater. Und die Offenbarung des Vaters kommt durch die Söhne. Das ist die Botschaft der Söhne. Es gibt einen Vater im Himmel. Es gibt einen Vater im Himmel, der diesen Schmerz, diesen ungeheuren Schmerz ausgehalten hat, seinen Sohn in die Welt zu senden, weil er wusste, dass nur über Sohnschaft die Erlösung für die Menschheit möglich ist. Das ist die einzige Logik des Evangeliums. Das ist die einzige Möglichkeit, dass die Sohnschaft durch Jesus in die Erde kam. Dass er den Sohn, Hebräer 1, wieder in den Erdkreis einführt und alle Engel sollen ihm dienen. Und dieser Geist der Sohnschaft, der empfängt den Vater. Und das kann jeder, jeder, ohne dass ein Mensch dir hilft. Weil es den Geist der Sohnschaft gibt. In der ganzen Bibel gibt es keinen Geist der Vaterschaft. Der Sohn macht den Vater bekannt. Den Vater im Himmel. Und das ist, was in uns leben soll. Vielleicht bist du ein geistlicher Weise, vielleicht bist du ein echter Weise. Wir haben immer damit gerungen, dass wir gemerkt haben, so viele Menschen isolieren sich, ist Elia-artig, dauernd isoliert alleine. Und sie sind nicht gemeinschaftsfähig. Wir haben gesagt, scheiß Isolation, wie kommen wir dabei? Und dann hat Pat eine super Analyse gemacht. Und er hat herausgearbeitet, dass es hier um Weisenschaft geht. Und dann wusste man, das ist das, was das biblische Wort dazu ist. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sagt Jesus. Ja, sonst wäre es auch fies gewesen. Wenn er nämlich der Vatertyp war, ist er relativ früh abgeschwört. Aber er hat gesagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ihr lieben Jünger. Es wird der Geist des Vaters kommen. Jesus eignet sich nicht zum Vater. Er ist kein Patriarch geworden. Er hat selbst keine Kinder gehabt. Er ist keine Vaterfigur gewesen im Natürlichen. Er ist auch zu früh abgezwitschert. Du kannst ihn dir nicht vorstellen mit langem Rauschebart, so patriarchal noch im Alter, seine Kinder um sich scharen. Das geht bei Jesus nicht. Jesus als unser Vorbild ist unser Bruder. Er ist der Erstgeborene. Er sagt von sich selber, der Menschensohn. Die Sohnschaft ist da die Lösung für diese Welt. Sonst hätte der Vater auch als Vater kommen können, wenn Vaterschaft die Lösung für diese Welt gewesen wäre. Versteht ihr das? Und das ist so wichtig. Ich habe einen irdischen, leiblichen Vater, den ich total lieb habe und der ist total toll. Und ich bin umgeben von Leuten wie einem Pat und einigen anderen, die ich total lieb gewonnen habe. Und wo ich so dankbar bin, dass sie vor uns hergegangen sind als Vatergeneration. Die Söhne haben eh was drin, die wollen Gutes aussprechen über der Vatergeneration. Die wollen das, innen drin ist es angelegt. Aber wir müssen sie nicht verehren. Wir müssen nicht ihnen folgen. Jawohl, Meldung. Ja, nein, Meldung mache ich hier vor... Früher habe ich noch Meldung gemacht vor dem Fernseher mit Deutschlandfahne beim Deutschlandspiel, ja. Das ist vorbei. Ja. Wer macht es noch? Okay. Ja, wenn die Hymne kam, ja, stand ich vor dem Fernseher hier. Hey, jetzt darf man gar nicht mal erzählen, das ist heute echt schon peinlich. Okay. Du warst auch eine Dame, ja. Okay. Oh, Leute. Wisst ihr, wir gehören zum Königreich. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir müssen nicht. Da ist eine Freiheit. Da ist etwas, wenn die Jehus kommen, das ist eigentlich total identisch mit, wenn die Söhne kommen. Der Morgen geht an. Das neue Licht, der neue Tag bricht an. Eine neue Generation, eine neue Armee, eine völlig andere Dimension. Mir hat es gerade eben so gut gefallen. Den Gedanken hatte ich noch nie, ja. Es wäre Elia möglich gewesen, mit nur 7000 Menschen ganz Israel einzunehmen. Das ist mal etwas, das ist ein super Gedanke, Pat. Die 7000, die gibt's. Und mit diesen 7000 würden wir erleben können, wenn wir uns zusammentun und daran glauben, dass der Herr diese Nation an einem Tag verändern kann. Deutschland, Schweiz, Österreich, dieser germanische, deutsche Sprachraum. Amen. Leute, und das ist so wichtig. Und deswegen dürfen wir mit dem Thema Sohnschaft nicht rumspielen, als wäre es ein Thema. Es ist die Erfüllung der Wiederherstellung aller Dinge, dass die Söhne erscheinen. Das ist nicht das nächste Thema auf der Litanei von 50 anderen Themen, sondern es ist die Erfüllung, wenn die Söhne kommen. Dann geht's los, das ist schlimmer, als wenn die Mogolen kommen. Für den Feind ist das richtig schlimm, weil die Söhne sind nämlich Brüder und liebt die Bruderschaft ist das stärkste Statement, was wir hier abgeben können auf diesem Planeten. Deswegen sind wir dran, diesen Bruderkuss endlich wieder richtig zu verstehen, wie der funktioniert. Ja, sind wir noch am Üben. Aber du kriegst Bedürfnis. Leute, da ist etwas entstanden. Wir haben viele Jahre, sind wir miteinander unterwegs hier, die Ältestenschaft hier in dieser Stadt. Wir sind durch vieles durch. Christian und ich haben erlebt, wie wir im alten System gemerkt haben, oben in der Pyramide gibt's nur Platz für einen. Und wir haben uns verkracht da drin, ja, weil irgendeiner musste Chef sein, ja. Oben gab's immer einen Chef, das gesamte Volk Gottes wollte immer einen Chef haben, ja. Nicht mal so weit wie die Deutsche Bank mit ihrer Co-Superleiterschaft, ja. Okay. Und es ging nicht. Und wir haben uns verkracht und wir hatten irgendwie, obwohl wir wussten, dass das sowas vom Herrn ist, wie Gott uns zusammengebracht hatte. Wir haben 2 Jahre gebraucht, um wieder zusammenzufinden, aber wir haben es überwunden. Und der Herr hat diese Freundschaft nicht nur wieder hergestellt, sondern so derart schlimm intensiviert. Wisst ihr, in der Bibel gibt's Schätze, die sind sowas von krass und die Christenheit kennt sie auch nicht nur ansatzweise. Wenn David über Jonathan singt, als er gefallen ist und er sagt, die Liebe zu dir, Jonathan, mein Bruder, war für mich kostbarer als Frauenliebe, dann muss es was geben in der Bruderschaft, was einfach wir nicht haben. Und wenn Jesus in seinem letzten großen Gebet betet, Vater, mach sie eins, nicht lass eine allianzartige Einheit fallen. Ja, jeder bleibt, wie er ist, aber jetzt sind sie trotzdem fröhlich miteinander. Sondern lass sie eins sein, wie du und ich eins sind, die wir die gleiche Einstellung, die gleiche Perspektive. Wir bleiben nicht so, wie wir sind völlig vereint. Mach sie so eins, weil das ist das Zeugnis der Welt. Könnte es sein, dass unsere ganzen Evangelisationsbemühungen falsch sind, solange wir dieses Zeugnis nicht haben. Weil daran wird es die Welt erkennen. Oder sie erkennt es nicht. Wir haben die Leute geimpft gegen ein Christentum. Die werden mal gläubig, die fallen wieder ab. Und die haben für viele, viele Jahre oder Jahrzehnte kommen sie nie mehr zurück, weil sie sagen, das ist der Wahnsinn, was da abgeht. Ja. Und das stimmt, müssen wir leider zugeben. Also es ist der Wahnsinn. Dieser Übergang von einer Generation zur anderen. Ich glaube, das Bild von Jehu ist das Richtige und von Elia und Elisa. Oder ich glaube, das Bild von Miles Monroe mit Mose und Josa ist schwächer. Und ich glaube, in dieser Generation geht es um was wirklich Elementares, aber es geht um diesen Übergang. Ein altes Verständnis, wie wir vorwärts zu gehen haben und auch eine alte Art von Leiterschaft muss weg. Nicht die Menschen müssen weg, ja? Ey, gell, ist schon klar, unsere Waffen sind geistlich sowieso mal von vornherein. Und die müssen auch sonst nicht weg, sondern es muss was Neues kommen dürfen. Und der Herr wird es durchdrücken gegen den Willen auch einer anderen Generation. Der Herr bekommt sein Ziel. Und der Herr erweckt die Söhne. In Sacharja steht, ich erwecke die Söhne Zions gegen die bewährten Kämpfer Griechenlands und mache sie wie das Schwert eines Helden. Amen. Wo ist Griechenland zu Hause? Nicht, hoffentlich nicht hier drin zu arg, aber wo hat Griechenland sein geistliches Zuhause heute? Europa. Zentraleuropa ist die absolute Heimatbase vom griechischen Geist, ja? Unsere ganze Kultur baut darauf auf, unsere Architektur baut darauf auf, alles, Dichter, Denker, die ganze Geschichten sind alle aufgebaut auf der klassischen Antike und wir haben sie schön nach der Reformation hier alle eingeladen. Wir Christen haben noch schön geholfen, archäologisch das ganze Zeug auszugraben und herzubringen. Und der Herr wird Kämpfer erwecken gegen den Geist Griechenlands, Leute. Er wird die Söhne Zions erwecken. Nicht die Väter, er wird die Söhne Zions erwecken gegen die bewährten Kämpfer Griechenlands. Die sind bewährt, die haben seit Jahrhunderten, wissen die, wo es lang geht. Und wisst ihr was? Wir werden die platt machen. Ich habe mal einen Film gesehen, wie die Germanen die Lebensader des alten Roms, die Aquädukte, abgeschraubt haben. Ja, die haben die zerstört und danach konnte man in Rom nicht weitermachen, weil das Wasser hat gefehlt. Und genau das werden wir geistlich tun mit Griechenland. Wir werden die Lebensadern abschneiden. Aber dazu braucht es eine Dimension, und das ist das, was nur der Jehu und der Hasael können. Sollte einer den beiden entgehen, dann kommt er noch beim Elisa vorbei, dann kriegt auch Elisa noch plötzlich eine Kampfdimension, was Elia so nicht hatte. Ist das nicht interessant? Und ich wünsche mir, dass alle unter euch, die ihr Propheten seid, alle, die auch schon in der Elia-Generation Propheten waren, dass sie mitkönnen in dieses neue Land rein, in diese neue Zeit rein, weil der Herr öffnet sie vor unseren Augen, ob es dir passt oder nicht. Das ist, was ich glaube, was das prophetische Wort Gottes ist für unser Land in dieser Zeit. Der Herr wird die Märtyrer erhören. Er wird das Blut der Märtyrer erhören, was wir wissen, was in Offenbarung steht, dass es vom Altar ruft. Und es sagt, wie lange noch, wie lange noch, wie lange noch wirst du nicht unser Blut rächen? Und der Herr wird's rächen. Der Herr wird es rächen. Der Herr wird's erhören und er wird sagen, hier in Konstanz, wo Jan Hus 1415 ermordet wurde, an diesem Ort werde ich über Sohnschaft reden. An diesem Ort wird ein Übergang von einer Generation zur nächsten funktionieren. Und an diesem Ort wird etwas passieren, dass tatsächlich das, was Gottes Plan ist, auch funktionieren kann. Nicht nur an diesem Ort, aber auch hier. Amen. Und wir als Konstanzer sind entschieden. Wir werden das Ding durchziehen. Ich weiß nicht, wie es mit euch Stuttgartern und so weiter aussieht, aber bei uns ist entschieden, wir werden das Ding durchziehen. Wir müssen es durchziehen. Es ist die Zeit.